Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Margarete Zander und ich begrüße Sie ganz herzlich. Beethoven für alle. Unter diesem Motto hat Daniel Barenboim die Beethoven-Sinfonien mit dem Westeastern Divan Orchester im Jahr 2011 aufgenommen. Vorher hatte er sie um die Welt getragen. Heute hören wir, was passiert, wenn der palästinensisch-israelische Pianist Salim Ashkar Beethovens 32 Sonaten spielt zwischen Nazareth und Osnabrück. Was diese Reisen äußerlich und innerlich verändern in Bezug auf Beethovens Musik, auf den Pianisten und auf das Publikum. Das möchte ich von ihm wissen. Herzlich willkommen, Salim Ashkar.
Hallo.
Jetzt werden sich einige Hörerinnen und Hörer sicherlich fragen, ist das Salim Abud Ashkar, von dem ich die CD habe mit dem NDR Elbphilharmonieorchester? Sie haben Ihren Namen vor einiger Zeit gekürzt. Sie nennen sich Salim Ashkar.
Ich habe das Abud weggelassen. Ich dachte, nach einigen Jahren im Musikgeschäft, mein Name wird keine Probleme mehr schaffen für Leute, aber muss ich leider sagen, immer wieder diese große dreiteilige Name, die für viele vielleicht fremd klingt oder schwierig auszusprechen ist, hat immer wieder zu falschen Aussprachen, falsche Buchstabierung, und dann dachte ich, okay, ich mache die Leute das Leben einfacher und lasse das Abud weg. Und ich hatte keine große Identitätsproblem damit und ist ganz pragmatisch. Und seitdem passieren weniger Fehler, weniger Schwierigkeiten damit.
Das ist ein Name, der klingt ein bisschen wie eine Zauberformel. Der hat so ein orientalisches Flair. Was bedeutet er?
Es ist ein orientalischer Name, und Salim heißt der Gesunde, und Abud ist eigentlich, kommt von Abid, was ist, wie zu sagen, jemand, der Gott verehrt. Und Ashkar lustigerweise heißt blond. Und ich weiß nicht, woher dieser Name kam in meine Familie, aber vielleicht gab es einen Blonder in meiner Familie irgendwann, und dann hat dieses Wort sich in meine Familienname getragen über die Jahre.
Sie sind 1976 in Nazareth geboren, in eine palästinensisch-christliche Familie. Wir werden nachher darüber sprechen. Jetzt möchte ich ganz gerne mit Ihnen Musik hören. Und zwar dürfen wir ein Stück senden von einer CD, die noch nicht veröffentlicht worden ist, den ersten Satz der Beethoven-Sonate Nummer 30. Sie suchen ja nach Kontexten bei Beethoven, nach politisch, sozial, gesellschaftlichen Kontexten. Welchen Kontext haben Sie für diesen Satz gefunden?
Also ich suche nicht Kontext für Beethoven. Ich glaube, jede Musik ist innerhalb einem Kontext entstanden. Das kann man nicht ändern. Das ist einfach so. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, dass die Musik an sich bleibt für mich und, glaube ich, für viele ein reiner Erlebnis, ein purer Hörerlebnis, ein emotionaler Erlebnis vor allem. Und die Musik eigentlich an sich braucht keinen Kontext. Und wenn ich auch diese Musik spiele oder höre, ich denke eigentlich nicht an den Kontext. Mich interessiert der Kontext, in dem diese Musik entstanden ist, außerhalb des Musizierens.
Salim Ashkar mit dem ersten Satz der Klaviersonate Nummer 30 E-Dur, Opus 109 von Ludwig van Beethoven. Und Salim Ashkar ist heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie spielen derzeit die 32 Beethoven-Sonaten in verschiedenen Städten in einem Zyklus, in Ost- und West-Jerusalem, in Prag, in Berlin und in Osnabrück. Und in Berlin in 8 Konzerten an 7 verschiedenen Orten. Welche Rolle spielt dieser Ort für Sie?
Also, es ist sehr interessant, was für ein atmosphärisches Element ein Ort bringen kann. Architektur spielt eine große Rolle auf die menschliche Psyche. Also, das ist ganz klar. Und ich zum Beispiel finde immer wieder, das habe ich bei mir entdeckt vor kurzem, dass ich mich weniger wohl fühle in Seele, wo das Publikum über mich sitzt, wie zu sagen, wo das Saal nach oben geht, wie Berliner Philharmonie zum Beispiel.
Und dann wird es schwierig im Pierre Boulez-Saal.
Ja, vielleicht. Da habe ich noch nicht gespielt, werde ich aber bald. Aber diese Idee, dass ein Saal nach oben geht, finde ich meistens irgendwie schwieriger. Also mir fehlt dann eine gewisse Intimität. Ich liebe die ältere Seelen, was man so nennt Shoebox-Seelen, wie Musikverein zum Beispiel oder das Konzertgebäude oder sowas. Also das finde ich irgendwie menschlicher. Dann habe ich irgendwann entdeckt wirklich, dass in verschiedenen Seelen Bezug zum Publikum, wo das Publikum sitzt, ob das Publikum sitzt in eine Seite oder überall verteilt, das hat einen großen Einfluss auf die Konzentration, auf wie man spielt, wohin projiziert man und solche Fragen. Und dann dachte ich, es wäre interessant, wenn man diese 8 Konzerte in Berlin in verschiedenen Orten spielt und schaut, was für eine Rolle spielt der Saal, was für eine Rolle spielt der Ort. Und es gibt auch nicht nur physische Kontext, sondern es gibt auch zum Beispiel, als ich das Beethoven-Abend bei der Mendelssohn-Remise gespielt habe, da entstehen andere Verbindungen. Der Abend hieß Mendelssohns Beethoven und da habe ich die Beethoven-Sonaten gespielt, die Mendelssohn liebte oder am meisten gespielt hat. Und da entstand schon eine Verbindung, eine Art von Magie mit dem Ort, dass es ein Mendelssohn-Haus gewesen ist. Und dann wieder diese Beethoven-Sonaten dort zu spielen, wo die Mendelssohn-Familie gelebt hat, war sehr interessant.
Sie haben vorhin von den räumlichen Verhältnissen gesprochen, ganz konkret, wie Sie auf der Bühne sitzen, wie das Publikum um Sie herum sitzt. Mhm. Das möchte ich jetzt mal zurückstellen, weil wir nachher noch auf Ihr Konzert in der Elbphilharmonie zu sprechen kommen. Sie haben die Beethoven-Sonaten an Orten aufgeführt in Ihrer Heimat. Ich habe schon gesagt, Sie sind 1976 in Nazareth geboren. Mhm. Sie sind durch Galiläa gefahren und haben Beethoven-Sonaten aufgeführt, auch an Orten, wo diese noch nie aufgeführt worden sind. Und Sie haben zum Teil heftige Diskussionen ausgelöst. Wie war das für Sie?
Also für mich ist es immer wieder enorm wichtig, meine persönliche Heimat mit meiner künstlerischen Heimat zu verbinden. Ich komme aus einer Gesellschaft, wo zum großen Teil diese Musik, klassische Musik, spielt keine Rolle. Und ich kann keinen Frieden mit der Idee schließen, dass ich dort mich zu Hause fühle und als Künstler doch keinen Platz habe. Und deswegen immer wieder versuche ich doch, ich kämpfe dafür, dass ich dort eine Stimme habe, auch als Künstler. Ich versuche, dass ich dort auch eine Heimat als Künstler finde. In meiner Heimatstadt Nazareth, da haben wir wirklich ein Publikum, eine Konzertreihe, da haben wir eine Musikschule aufgebaut, da spielen hunderte von Kindern inzwischen ein Instrument. Aber das ist nicht überall. Es gibt doch sehr viele Orte, wo das ist noch sehr ganz am Anfang ist. Und eben eine von meinen Beethoven-Rezitale habe ich an einem Dorf gespielt, wo es ist zum ersten Mal eine Begegnung gab mit so einer Musik. Und da haben manche Leute im Dorf sich dagegen gewehrt und meinten, das sei nicht ihre Musik, nicht ihre Kultur und irgendwie auch gegen Islam. Aber was mich sehr inspiriert hat, war, dass es gab so viele andere Stimmen. Es gab so viele Leute, die zum Konzert demonstrativ gekommen sind und begeistert waren. Und da habe ich auch gesehen, ich will nicht von Musik als das universelle Sprache sprechen. Das ist ein bisschen zu einfach. Es ist auch nicht ganz genau. Aber doch, ich habe gesehen, wie diese Menschen hatten die Neugier und die Weltoffenheit zu kommen. Und dann doch ein starkes Erlebnis hatten. Das sah man, das hat man gespürt, das haben sie auch nachher gesagt.
Das haben Sie das schon gespürt, als Sie auf der Bühne gesessen haben und anfingen
zu spielen? Ja, ich meine, es waren heftige Diskussionen im Dorf und viele Leute riefen zu Boykott von diesem Konzert. Und also es war schon ganz klar, dass wer da war, kam mit Absicht, nicht zufällig.
Sie sagen, gerade Beethoven ist besonders dafür geeignet. Er ist der Inbegriff von Kraft und politischer Selbstinszenierung. Sie waren froh, dass Sie mit Beethoven auf der Bühne saßen?
Absolut, weil ich finde, dass Beethovens Musik ist, egal wie komplex es wird, es hat immer einen sehr direkten Ausdruck. Es greift uns immer sehr direkt ins Herz.
Salim Aschkar, heute unser Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wenn Sie gleich das Prestissimo, den dritten Satz aus der Klaviersonate Nummer 5 C-Moll, Opus 10 Nummer 1 hören, durch welchen Kontext könnten Sie uns die Ohren für die Zeit von Beethoven, für seine Situation öffnen?
Es ist sehr schwierig, über Musik zu reden. Sehr, sehr schwierig. Und man versucht es immer wieder. Es ist so.
Sie sind so nah dran und ich liebe das einfach, tiefer einzusteigen.
Ja.
Von Anfang an, vom ersten Moment des Hörens.
Ja, also dieser Satz hat so viel in sich. Es ist ein Frühwerk, aber es ist ein C-Moll-Sonate. Und da hört man schon das Klopfen an die Tür von die 5. Sinfonie. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Also das hört man ganz klar dort, dass diese eigentlich eher halb dramatisch, eher witziges C-Moll, immer wieder mit Witz und Optimismus mitte drin. Trotzdem hat diese eine Moment, wo die 5. Sinfonie an die Tür, wie zu sagen, klopft. Das finde ich faszinierend.
Salim Aschkar mit dem Prestissimo, dem dritten Satz aus der Klaviersonate Nummer 5 C-Moll, Opus 10 Nummer 1 von Ludwig van Beethoven. Herr Aschkar, diese CD wird ja erst im Mai veröffentlicht. Mhm. Ihnen ist immer ganz wichtig, in welchem Kontext Sie aufnehmen. Auf welchem Instrument, in welchem Raum haben Sie diese Aufnahme gemacht?
Ich habe diese Aufnahme in Schloss Britz in Berlin gemacht. Das ist ein ehemaliger Stall eigentlich gewesen, der in eine Art von Tonstudio verwandelt wurde. Es ist so außerhalb Neukölln, ganz am Rande und wunderbar atmosphärisch, sehr, sehr schön. Da sind noch Pferde da draußen und es ist sehr, sehr schön. Da kann man ein bisschen so in die Musik sich versenken, in das auch nicht nur in die Musik, in dem Aufnahmeprozess, was ja ein sehr intensives und auch nervenreibendes manchmal Prozess von Selbstkritik und sich sehr hart im Spiegel dauernd zu schauen, wie zu sagen. Ich habe auf einen Becksteinflügel aufgenommen. Das war ein erster CD aus 8 Veröffentlichungen. Ich werde die gesamte Beethoven-Sonaten für Decke aufnehmen und das ist jetzt der erste.
Sie spielen Beethoven alle 32 Sonaten auf einem Bechsteinflügel. Ich hatte den Eindruck im Konzert, dass der Bechstein sehr präsent ist, aber sehr auf der Bühne bleibt, während die Klänge beim Steinway eher ins Fließen geraten und bis in den letzten Winkel, wenn man das mit einem Fluss vergleicht oder so, bis in den letzten Winkel des Raumes versickern. Wie erleben Sie den Bechstein auf der Bühne?
Also das würde ich sagen, hängt auch sehr vom Raum. Sie haben eine von den Abenden erlebt. Also ich finde, der Klang von dem Bechstein sehr warm, sehr rund und passt sehr zu meinen Beethoven-Vorstellungen vom Klang. Also es ist sehr schwierig zu unterscheiden, was ist Raum, was ist Flügel, aber auch was ist Gewohnheit. Weil ja im Moment es herrscht eine gewisse Dominanz von einer Klavierfirma in sehr viele Seelen. Man hört sehr viel Steinway. Der Steinway ist ein großartiger Flügel, keine Frage. Ich genieße es sehr, auf einen Steinway zu spielen. Aber ich finde den Zustand, in dem alle spielen derselbe Flügel, auch etwas schade. Ja? Es gab Zeiten, wo so viele Klavierbauern haben zusammen mit sehr vielen Pianisten und Komponisten gearbeitet und verschiedene Klangwelten geschaffen für Komponisten, für Pianisten. Und es ist sehr interessant, es gibt diese Geschichte von dem englischen Flügel von Beethoven, der Broadwood. Beethoven hat diese Flügel aus England als Geschenk bekommen und die Wiener, als diese Flügel im Konzert gespielt in Wien, das Wiener Publikum könnte sich an diesen neuen Klang nicht gewöhnen. Also wiederum, das Element von Erwartung und Gewohnheit spielt eine große Rolle, wie man die Sachen hört. Und diese Erwartung und diese Gewohnheit zu brechen, ist für mich sehr wichtig.
Sie haben eine unglaubliche Sensibilität für die Klänge von Instrumenten. Das konnte man auch in einem kleinen Film sehen, wo Sie alte Instrumente ausprobiert haben. Für mich ist das so ein Hauch einer alten Schule noch. Sie waren bei einer Lehrerin bei Maria Curcio in London, eine Legende unter den Klavierlehrern. Martha Argerich schwärmt von ihr oder Leon Fleischer hat sich von ihr auch unterrichten lassen. Haben Sie das von ihr? Ist das noch so eine alte Schule?
Also die Frau hat wirklich diese alte Welt verkörpert. Also sie war wirklich eine der letzten, die aus dieser Zeit kam, diese Golden Age, wie man das nennt, auf Piano Playing. Also sie war die letzte Schülerin von Schnabel und ihre Vorstellung auch von Leben mit Musik war sehr romantisch. Wirklich, man hat nur mit der Musik gelebt. Und auch die ganze Klasse, die ganze Dynamik in die Klasse, es war sehr altmodisch, sehr romantisch. Also diese Meister-Schüler-Beziehung war sehr 19. Jahrhundert-mäßig. Und man hat fast dort gelebt. Man kam jeden Tag, man hat nicht nur einen Unterricht, sondern hat fast jeden Tag einen kleinen Unterricht. Sie hatte mehrere Zimmer mit mehreren Klavieren und dann hat woanders geübt. Dann kam man wieder und das war so eine Gemeinschaft. Heutzutage in einer Hochschule, das ist ganz anders. Und eben die Musik ohne Frage war das Wichtigste im Leben. Ohne Zweifel. Es gibt nicht Musik und oder Musik ist Hauptsache. Es gab nur Musik. Also es ist wirklich aus einer Zeit, wo das möglich noch war, dass das so fast sich von der Welt fremd halten, ja? dass die Welt draußen ist. Und wir haben in Schubert-Sonaten, Beethoven-Sonaten, Chopin-Balladen wirklich in diese Welt gelebt dort. Und irgendwann würde es mir auch zu viel, ehrlich gesagt. Ich war so 18, 19 Jahre alt in London, ich wollte auch leben und ich habe auch sehr stark rebelliert und kam teilweise zum Krach. Aber ich habe sehr viel mitgenommen, sehr, sehr viel. Diese Sensibilität zu Klang und diese Klangvorstellung von dem Flügel als ein singender, atmender Instrument, möchte ich denken, dass ich das mitgenommen habe.
Ich möchte denken, das spürt man, wenn Sie Beethoven spielen, ganz besonders. Wie sind Sie überhaupt zu ihr gekommen? Aus Nazareth direkt nach London?
Nein, also ich habe meine Heimat, also mein Elternhaus, schon sehr früh verlassen. Ich war ungefähr 13,5. Der erste Versuch, irgendwie die Suche nach musikalischer Ausbildung, war klar, könnte nicht weitergehen bei uns in die Stadt, weil da gab es nichts, gab keine Konzerte, gab kein Lehrer. Und uns war klar, okay, wenn ich das machen will, und das wollte ich unbedingt, ich muss raus. Und der erste Versuch war ein Fehlversuch, war wirklich, ich habe Jude Menuhin damals mit 13 vorgespielt und er hat für mich ein Stipendiat besorgt für seine Schule, für die Jude Menuhin Schule. Und das ist so ein englischer Internat mit intensives musikalisches Ausbildung. Allerdings das kulturelle Schock war für mich zu groß mit 13,5. Ich war sehr unglücklich, sagen wir so. Und nach einem Jahr bin ich zurückgegangen. Allerdings in dieser Zeit, genau in der Zeit, ist eine Musikschule entstanden in Jerusalem. Noch ein Internat. Die war auch mit kulturellen, politischen Schwierigkeiten verbunden, weil es war ja eine jüdische Schule. Und es war eine von zwei palästinensischen Kindern dort. Aber immerhin näher. 2,5 Stunden von zu Hause ist besser. Aber auch nicht ohne Probleme, also nicht problemlos. Aber uns war klar, also mir war klar, wenn ich jetzt Pianist werden will, dann muss ich diesen Preis, wie zu sagen, bezahlen. Und nach dem Gymnasium, nach diesem Musikgymnasium in Jerusalem, bin ich wieder nach London gegangen. Allerdings vorher hatte ich wieder ein volles Stipendium für die Juilliard School schon gekriegt und hatte ich einen Platz an die Juilliard und sollte ich nach Juilliard gehen. Und dann habe ich diese Lehrerin begegnet in London, habe alles sofort abgesagt in New York, entschuldige. Und alle meinten, ich sei total verrückt. Aber es war so ein tiefes Gefühl, das ist, was ich haben will. Weil ich hatte so das Gefühl, das ist etwas, was nicht woanders zu kriegen ist. Das ist so die letzte Chance, noch in Verbindung zu kommen mit so einer Welt.
Aber wie kam das denn, dass der Wunsch, Pianist zu werden, so groß war bei dem kleinen Jungen? Salim Aşkar.
Kann man nicht erklären, wirklich. Weil als ich das entschieden habe, habe ich noch kein einziges Klavierkonzert erlebt.
Also haben die Eltern Klavier gespielt?
Nein,
haben Sie
nein.
zu Hause
wir hatten ein Klavier zu Hause aus falschen Gründen. Mein Vater hat irgendwie ein Klavier besorgt, weil meine Mutter fand das irgendwie schön aus ihrer Kindheit. Sie können sich vorstellen, in Nazareth mit dem biblischen Kontext gibt es so viele missionäre Schulen und Kirchen und Kloster, die französische Katholiken und die Engländer und die Deutschen und die russische Orthodoxen, alle haben dort Kirchen, alle haben auch Kloster und Schulen. Meine Mutter war auf einer französischen Nonnenschule. Und die Nonnen hatten ein Klavier und sonst hat sie nur schreckliche Erinnerungen an diese Schule. Aber der Klavier war eine schöne Erinnerung. Und dann hat sie sich irgendwie ein Klavier gewünscht. Und so kam ein Klavier bei uns zu Hause, ohne irgendeinen spezifischen Grund, einfach als so Nostalgie-Möbel fast. Und ich war fasziniert und wollte ich einfach, ich habe ein Video davon, wie ich mit 8 oder 9 sage, ich möchte Pianist werden. Also das habe ich. Und ich schaue mir das an und frage, wieso, woher kommt dieser Wunsch? Ich finde das wirklich ganz, ganz komisch. Ich habe dieses Bild immer wieder benutzt, diese Idee, dass Wasserschildkröten kommen aus dem Ei im Sand und rennen zum Meer. Wie wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Ja, teilweise Sie können das Meer nicht sehen. Also teilweise ist es so tief im Land und wissen doch, wo die Richtung ist und rennen zum Meer. Und das finde ich ein schönes Bild dafür, dass man in sich was hat, was zum Ausdruck kommen muss.
Salim Aşkar, Sie haben sich jetzt ein Stück gewünscht von Giovanni Pierluigi Palestrina.
Ja.
Die Lamentationes Jeremiae Prophetae. Wie kommt es?
Also ich habe, wie viele Kollegen und Musiker, Kontrapunkt studiert, Komposition studiert. Also der alte Kontrapunktstil nach Palestrina-Art. Und das war irgendwie Übungen, die man machte. Man hat 3-stimmig, 4-stimmig geschrieben und dann irgendwann hat man diese Kapitel sozusagen geschlossen. Und das war Palestrina für mich. Ja? Das ist irgendwie ganz klar eine wichtige musikalische Grundlage, ein wichtiger Komponist, aber das war's. Und irgendwie vor kurzem habe ich Palestrina wiederentdeckt und entdeckt, wie großartig das ist und wie emotional ergreifend. Und dann habe ich mich sozusagen wieder verliebt in diese Musik und möchte ich das mit anderen jetzt teilen.
Fantastische Musik aus dem 16. Jahrhundert von Giovanni Pierluigi da Palestrina, ein Wunsch unseres Gastes Salim Aşkar. Sie hörten Filippo Maria Bressan und die Cantori di Lorenzi mit den Lamentationes Jeremiae Prophetae, ein Teil aus dem 4. Buch. Wunderbarer Wunsch, Salim Aşkar.
Es ist unglaubliche Musik. Es ist wirklich himmlisch, aber so menschlich gleichzeitig. Also das ist das Schöne daran. Man hat das Gefühl, es kommt von oben, aber doch so menschlich, so rührend.
Ich wollte ja mit Ihnen noch darüber sprechen, dass Sie in der Elbphilharmonie gespielt haben. Sie waren beim Programm Yo-Yo Ma and Friends, ja. Einer der Freunde, am 26. Januar.
Ja.
Wie haben Sie die Elbphilharmonie, die Situation auf der Bühne erlebt?
Also vor dem Konzert, ich hatte meine Befürchtungen, wie zu sagen. Ich hatte das Gefühl, das Element von Event, alle sind so auf die Gebäude und die Architektur fixiert sind. Und da hatte ich das Befürchtung, dass es könnte etwas weg von der Musik nehmen. Aber muss ich sagen, und das ist wirklich ein Zeichen, wie großartig dieser Saal eigentlich ist, dass in dem Moment, wo ich auf die Bühne saß, war wirklich eine fantastische Atmosphäre. Es ist ein großer Saal, das sind über 2000 Leute, wirkte aber sehr intim. Also ein perfekter Kammermusiksaal. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Konzert enorm genossen. Ich saß da, habe nur die Musik, die Kommunikation mit dem Kollegen und die Atmosphäre wirklich genossen.
Das war ein syrischer Kollege, der Klarinette gespielt hat, Kenan Asmeh und dann Yo-Yo Ma. Mhm. Was war das für ein Gefühl, mit unterschiedlichen Nationen zusammenzuspielen? Kam das zum Tragen in der Musik?
Nein, und das ist gut so. Also im Sinn, dass es, ich kenne der Kenan sehr, sehr lange. Er ist ein hervorragender Klarinettist. Und der Yo-Yo Ma kannte ich auch ziemlich lange, aber zusammen haben wir zum ersten Mal dort musiziert. Aber sehr schnell in den ganzen Probenprozess wirklich eine Freundschaft ist entstanden, eine musikalische Freundschaft. Also das Probenprozess war sehr, sehr warm, sehr offen, ohne Manieren im schlecht, im negativen Sinn. Denn man musste nicht irgendwie zweimal denken, wie sage ich das jetzt oder sowas. Also es war sehr locker, sehr spontan. Und eben dann kam das alles, hatte ich das Gefühl, im Konzert so zum Ausdruck. Und das Element von verschiedenen Nationen, ich glaube, kam in unseren Gesprächen eher zum Ausdruck. Yo-Yo Ma ist sehr interessiert an was in die Welt passiert, an was in die Welt politisch passiert, menschlich, kulturell. Das interessiert ihn wirklich sehr. Und da kamen wir zu sehr wichtigen Gesprächen in die Pausen vom Proben. Über was passiert jetzt in Syrien, was passiert in Israel, Palästina, was passiert in China. Also es war sehr interessant.
Sie sind ja schon in sehr politisch geladenen Situationen aufgetreten. Ich möchte nur erinnern an dieses Konzert in Oslo, wo Yasser Arafat und Shimon Peres an einem Frieden für den Nahen Osten gearbeitet haben. Und Sie waren 17 Jahre alt, haben Klavier gespielt und Gil Shaham aus Israel hat Geige gespielt. Wie haben Sie diese Situation in Erinnerung?
Also, danke für diese Frage. Die ist sehr wichtig, finde ich, weil diese symbolischen Events sind manchmal schön, manchmal bewegen sie was, meistens nicht. An diesem Tag in Oslo, ich hatte das Gefühl, wir waren beteiligt an wirklich an einem historischen Moment. In dem Moment, nach so vielen Jahren von Hoffnungslosigkeit, plötzlich gab es ein paar Jahre, wo wir dachten, jetzt kommt's. Ich erinnere mich sehr stark an diese Zeit. Man muss auch sagen, dass nicht nur mein Musizieren ist öfter in solche politisch geladene Situationen gekommen, sondern mein ganzes Leben ist sehr von Politik beeinflusst und ich fieber mit, ich denke über die politischen Probleme täglich und ich spüre sie emotional sehr, sehr stark, auch als Kind schon. Das bedeutet, dass dieses Konzert war nicht nur ein Event, ein symbolisches Event, wo man so zwei junge Musiker zusammensetzt und sagt, ach wie schön, sondern diese Jahre sind in mein Gedächtnis sehr, sehr klar als wunderbare Jahre, wo wir dachten, es kommt, Frieden kommt. Und das war wie ein Traum. Natürlich, danach kam eine riesen Enttäuschung. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo es nur schlimmer wird. Aber dieses Konzert zu spielen, möchte ich betonen, war kein symbolisches Event, eine Inszenierung, eine Geste, sondern ich fühlte mich mindestens sehr emotional und sehr echt beteiligt an einem historischen Moment.
Das Allegro, der vierte Satz aus dem A-Moll-Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier, Opus 114 von Johannes Brahms, das erinnert an das Konzert unseres Gastes Salim Ashkar am 26. Januar mit Yo-Yo Ma and Friends. Wir hörten eine Aufnahme mit Martin Fröst, Unterleif Tedenen und Roland Pöntinen. Unser Gast heute in Klassik à la carte ist Salim Ashkar und wir haben schon über Ihre Ausbildung gesprochen, wie Sie nach London gegangen sind, den Platz an der Juilliard School abgelehnt haben. Sie hatten im Alter von 22 Jahren dennoch Ihr Debüt an der Carnegie Hall mit Daniel Barenboim. Kannten Sie ihn vorher schon?
Ja, ungefähr ein Jahr. Ein Jahr vorher habe ich ihn vorgespielt.
Wo?
In Jerusalem. Da hat er einen Soloabend in Jerusalem gespielt und einen Tag nachher ein Soloabend in Ramallah gespielt. Und ich habe ihn an diese zwei Tage da getroffen und vorgespielt. Und ungefähr Ein Jahr danach hat das westöstliche Divan seinen Geburtstag, wie zu sagen, gehabt in Weimar. Das war der Anfang. Ich war da in Weimar in das erste Jahr von westöstliche Divan. Ich habe mit dem Orchester gespielt, ich habe mit ihnen gearbeitet, Klavierunterricht gekriegt. Es war unglaublich.
Was würden Sie sagen, was ist Daniel Barenboim heute für Sie?
Oh, so viel. Ich meine, er ist für uns alle ein großer, großer, gigantischer Musiker. Pianist, Dirigent, Operndirigent, Konzertdirigent, also alles. Und eine große Inspiration, an ihn zu beobachten, so von außen alleine. Ja. Aber ich hatte auch den enormen Glück, mit ihm arbeiten zu dürfen, als Dirigent, aber auch als Pianist. Ich habe mit ihm Stunden von Klavierunterricht gekriegt. Das war ein Geschenk, ein enormer Geschenk. Er ist immer noch eine Inspiration. Ich bin ihm enorm dankbar für seine Zeit, für seine Großzügigkeit mit mir. Und er ist oder war ein großer Einfluss auf mich, natürlich.
Wenn Sie jetzt diese 32 Beethoven-Sonaten spielen, dazu werden Filme gezeigt, dazu gibt es Diskussionen, um zu zeigen, in welcher Situation Beethoven war, war kein bequemer Zeitgenosse, hat sich politisch engagiert, war nicht immer angenehm für seinen Gegenüber. Ist das auch eine Inspiration, die damals im Westeastern Divan Orchester in diesem Programm von Edward Said und Daniel Barenboim entstanden ist?
Also ja, also keine direkte Inspiration, aber die Idee, dass man Musik und Kontext forscht, dass man auch nicht nur zufrieden ist, sich nur mit den Noten zu beschäftigen, wobei das ist sehr viel, das glaube ich, dieser Impuls kommt daraus. Also ich muss sagen, dass ich Edward Said noch viel früher kennengelernt habe. Ich hatte wirklich ein enormes Glück. Ich habe ihn mit 12 Jahren schon begegnet. Und ich habe damals mit 12 ein Konzert gegeben und über dieses Konzert gab es einen kleinen Bericht in amerikanischen Fernsehen. Und das hat der Edward Said dann in New York gesehen und hat mit meinen Eltern Kontakt gesucht und hat uns einfach angerufen, war interessiert. Er dürfte damals nicht nach Israel kommen, war persona non grata und hat gesagt, er kommt für eine gewisse Zeit Vorlesungen in dem Sorbonne zu geben in Paris und hat mich eingeladen, nach Paris zu kommen, um ihn zu treffen. Mit 12. Ich hatte wirklich enorme Glück. Und der war auch ein enormer Einfluss auf mich.
Worüber haben Sie damals gesprochen?
Damals habe ich Bach, Prelüden und Fugen gespielt für ihn und dann haben wir über Bach gesprochen. Aber ich meine, der Impuls, diese Begegnungen, ich glaube, man bekommt nicht nur eine gewisse Information jetzt, wie man der fünfte Finger hier setzt oder was macht man diese Phrase oder nicht. Ich glaube, der große Einfluss kommt von die großen Impulse, wie man denkt, wie man das Werk begegnet, wie man lebt auch. Also was sind die Horizonten? Also man erweitert seine Konzept vom Leben und von Arbeit durch solche Begegnungen. Das ist was für mich der große Wirkung, also dass die langfristige Wirkung ist, dass man lernt, anders zu denken.
Weil man lernt, wie man Fragen stellt an die Kunst?
Wie man Fragen stellt, man lernt mehr von sich zu erwarten auch. Man lernt Neugier, also man lernt die großen Impulse, wie zu sagen. Und dann kann man sein Leben lang die Fragen stellen, die Antworten suchen. Aber ich glaube, die große Erzieher sind die Leute, die geben dir nicht nur Informationen, sondern setzen einen großen Impuls.
Wir hören jetzt Daniel Barenboim mit Beethoven, mit dem Presto der Klaviersonate Nummer 6 F-Dur, Opus 10, Nummer 2. Das Presto, der dritte Satz der Klaviersonate Nummer 6 F-Dur, Opus 10, Nummer 2 von Ludwig van Beethoven, gespielt von Daniel Barenboim. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was unser Gast dazu sagt. Denn Salim Aşkar ist gerade mittendrin, nimmt alle 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven für die Decca auf. Die erste CD kommt im Mai auf den Markt. Und sie spielen den ganzen Beethoven-Zyklus in Ost- und West-Jerusalem, in Prag, Berlin und in Osnabrück. Was halten Sie von dem Spiel von Daniel Barenboim, was Sie gerade gehört haben? Was gefällt Ihnen daran? Was sehen Sie kritisch?
Also dieser Einsatz zeigt nicht alles, was der Mann macht und kann. Also insgesamt, es gibt so viel zu sagen. Also ich glaube, Hauptsache ist, dass bei ihm jeder Ton hat eine Bedeutung. Alles bedeutet was. Also auch diese orchestrale Klavierspiel. Das Instrument denkt orchestral und bei ihm wirklich es klingt orchestral. Also diese verschiedenen Paletten und Farben und wie man sie einsetzt, dass das Flügel klingt nicht mehr wie ein Flügel, sondern wie ein Orchester. Das macht er wie selten Leute können. Und eben dieses Gefühl, ob man jetzt denkt, dieses Tempo gefällt mir nicht oder ich denke hier und dort anders, ist egal. Also da sieht man einen großen Musiker am Werk, wo alles hängt zusammen. Alles hat einen tiefer Grund und eine tiefer Bedeutung. Es gibt keinen Ton, keinen Akkord, keine Geste, die nicht von große Bedeutung ist und verbunden an das Ganze. Und das ist, was mich immer wieder an seinen Musizieren fasziniert.
Wer Sie live hören möchte, Salim Aşkar, der kann das am 30. März beim Morgenland-Festival. Dort haben Sie auch einen Beethoven-Zyklus im Felix-Nussbaum-Haus, auch ein wunderbares Haus von Daniel Liebeskind. Wie fühlen Sie sich da?
Also das ist sehr interessant, weil eben man könnte sagen, ja, es ist kein klassischer Konzertsaal, ist das akustisch jetzt perfekt? Und die Antwort ist egal, weil da entsteht was anderes. Da entsteht eine unglaubliche Atmosphäre durch die Gemälde, durch die Architektur und durch das Publikum, der hinkommt und ganz gezielt zu diesen Konzerten kommt. Eben ein hochkonzentrierter und mitfühlender, mitfiebernder Publikum. Und dadurch, durch das Kunst, was eine enorme Kraft hat. Die Gemälde sind sehr ausdrucksstark und das verbreitet schon eine Atmosphäre, diese Architektur und das sehr spezifische Publikum. Da entstehen tolle Erlebnisse für mich. Und ob jetzt die Akustik ist so gut wie in der Elbphilharmonie, in dem Moment ist irgendwie auch egal.
Sie werden die Partitik spielen. Worüber werden Sie sprechen? Was ist der Kontext?
Also das nächste Abend hat zu tun mit Musik und Gesellschaft. Ich möchte diese Idee diskutieren und mit dem Publikum darüber denken. Was kann Musik wirken gesellschaftlich? Also wir haben jetzt in die letzten Jahre so sehr viele erfolgreiche Projekte wie in El Sistema in Venezuela und da kommen jetzt so viele solche Projekte, die versuchen, durch Musik etwas sozial zu bewirken. Und ich glaube, das ist ein Thema, die benötigt einen genaueren und analytischeren Blick. Und zu gucken, was wirklich passiert in solche Projekte und was kann man Musik bewirken über das Musizieren. Für das Publikum ist das immer wieder sehr, sehr interessant, diese Verbindungen zwischen Musik und Politik, zwischen Musik und Religion, zwischen Musik und Identität zum Beispiel.
Musik als pulsierendes Herz einer Gesellschaft, haben Sie geschrieben. Dazu laden Sie ein. Sie leben in Berlin, haben Familie. Machen Sie viel Hausmusik?
Ja, meine beide Töchter spielen Instrumente. Sie sind noch sehr klein. Sie sind 8 Jahre alt, Zwillinge-Töchter. Und eine spielt Geige und Klavier und der andere spielt Cello. Und sie singen auch beide. Sie sind sehr musikbegeistert und gibt sehr, sehr viel Musik in unserer Wohnung.
Also es ist das pulsierende Herz Ihrer Familie auch.
Absolut, ganz klar.
Salim Aşkar, herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch.
Ich danke.
Am Mikrofon Margarete Zander und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.